Ich möchte heute über, dreimal dürft ihr raten, über Gott predigen. Welch eine Überraschung. Genau, aber nicht nur über Gott, sondern über einen zweiten Begriff auch, und zwar Genuss. Gott und Genuss. Wie kriegen wir diese zwei Begriffe zusammen? Und das ist heute so mein Thema. Und im Endeffekt soll es darum gehen, dass wir lernen und uns damit beschäftigen, was es bedeutet, Gott zu genießen. Nicht nur Gott nachzufolgen, nicht nur Gott zu verehren, nicht nur Gott zu gehorchen, sondern Gott zu genießen. Das ist nochmal was ganz anderes. Also wir sprechen über Genuss, über Gefühle, über Emotionen, über Leidenschaft in Bezug auf Gott. Und bevor ich starte, möchte ich einfach kurz beten. Vater im Himmel, ich möchte danken, dass du ein Gott bist, der genießen kann, der Genuss geschaffen hat, der auch uns genießt. Ich danke dir, dass du es genießt, wenn wir heute hier in diesem Saal sitzen und einfach mit dir Gemeinschaft haben wollen und dir dienen wollen. Ich danke dir, Gott, dass dein Herz pocht für uns und schlägt für uns. Und so möchte ich jetzt beten, Herr, dass du aber unsere Herzen genauso berührst, in Jesu Namen. Dass unser Herzschlag im Einklang ist mit deinem Herzschlag, Gott. Dass, wenn wir heute hier rausgehen, dass unser Herz noch viel mehr schlägt für dich. Und wir ganz neu, mit neuem Wind und mit neuem Feuer einfach dir dienen und dir nachfolgen und dich lieben. In Jesu Namen. Amen. Und ich habe mir gedacht, gut, wenn wir über Genuss sprechen, dann sollten wir unbedingt vom Buch Hiob predigen. Oh ja, der hat auch genossen, bis zu einem bestimmten Punkt. Ich möchte eine Stelle vorlesen aus Hiob 22, 24 bis 26. Das war einer der Freunde, die das gesagt haben, einer der Freunde Hiobs, Eliphat war es. Steht folgendes: Wirf in den Staub dein Gold und zu den Steinen der Bäche das Gold von Ophir. So wird der Allmächtige dein Gold sein und erlesenes Silber für dich. Dann wirst du deine Lust haben an dem Allmächtigen und dein Antlitz zu Gott erheben. Wirf in den Staub dein Gold, so wird der Allmächtige dein Gold sein und dann wirst du deine Lust haben am Allmächtigen. Eigentlich was richtig Gutes, was er da gesagt hat, oder? Jetzt möchte ich mit euch eine andere Stelle lesen. Hiob 42, 7. Als nun der Herr diese Worte mit Hiob geredet hatte, sprach er zu Eliphas von Teman, der das gesagt hat vorher: Mein Zorn ist entbrannt über dich und über deine beiden Freunde, denn ihr habt nicht recht von mir geredet wie mein Knecht Hiob. Denn ihr habt nicht recht von mir geredet. Und wenn wir uns jetzt den ersten Satz, den er da gesagt hat, den er gesprochen hat, anschauen, dann würde ich, ohne jetzt Eliphat zu kennen, sagen, rein der Satz, Wahrheit, stimmt, absolut. Ich lege Gold, alles was, woran mein Herz hängt, ich lege das in den Staub und dann wird Gott, wenn ich das Gold abgelegt habe, aus den Händen gegeben habe, aus meinem Herzen gegeben habe, werde ich auf Gott schauen und dann wird Gott mein Gold sein oder er wird mein Schatz sein, mein Wert sein, mein Wichtigstes sein. Das stimmt. Aber wie kann etwas stimmen und für Gottes Ohren doch nicht richtig sein? Oder beziehungsweise es hat ihn wütend gemacht, es hat Gott wütend gemacht. Und er hat gesagt, du hast nicht recht von mir gesprochen, Eliphat. Natürlich hat Eliphat noch viel mehr gesagt, aber unter anderem eben auch das. Und ich habe mich oft mit dem Thema beschäftigt, wie ist es mit der Wahrheit? Ich muss immer wieder an Jesus denken, als er versucht wurde in der Wüste. Und dann kam der Teufel und er hat Bibel zitiert. Er hat Wahrheit gesprochen. Er hat das Richtige gesagt. Und er hat Jesus damit versucht. Und Jesus hat gekontert mit Wahrheit. Also ist es nicht nur die Wahrheit an sich, das Wort Gottes, was da steht, für jeden verfügbar ist, was du lesen kannst, was du hören kannst, worüber du nachdenken kannst, sondern auch der Sender der Botschaft und seine Motivation, sein Herz ist entscheidend für das, was gesagt wird, ob es Gott wohlgefällig ist oder nicht. Und in dem Moment war es für Gott nicht wohlgefällig, weil Eliphat aus einer falschen Haltung heraus das Richtige gesagt hat. Und somit hat es Gott zornig gemacht. Also möchte ich dir heute sagen, allein zu die Bibel zitieren zu können, rauf und runter, allein die Bibel auswendig zu können, Schriften zu wissen, das macht es noch nicht zu dem, was es eigentlich sein soll. Sondern erst, wenn dein Herz im Einklang mit dem Wort steht und du durch den Heiligen Geist eine Offenbarung über das hast, was du sagst, wird es zu etwas Richtigen. Und dann wird es auch freiheitsbringend sein für Menschen, denen du sagst. Jetzt nochmal zu Eliphat. Was hat er vorher gesagt? Bevor er diesen Satz gesagt hat, hat er Folgendes gesagt in Vers 23, Hiob 22, 23. Und das ist, was es falsch gemacht hat. Er hat gesagt, bekehrst du dich zum Allmächtigen, bekehrst du, Hiob, dich zum Allmächtigen und demütigst du dich und tust das Unrecht weit weg von deiner Hütte. Dann, versteht ihr das? Also, die drei Freunde haben ein Problem gehabt und darum geht es im Buch Hiob. Sie konnten das unfassbare Leid, was Hiob erlebt hat, nicht verbinden mit einer Person, die gerecht ist und vor Gott ein wohlgefälliges Leben geführt hat. Sie haben sofort gedacht, wenn der so sehr leidet und wenn es ihm so schlecht geht, dann muss er Gott den Rücken zugedreht haben. Dann muss er in irgendeiner Form gesündigt haben, was falsch gemacht haben in Bezug auf Gott und hat Gott verlassen. Aber wir kennen die Geschichte und wir wissen, dass dem nicht so ist. Und insofern war der Satz, der eigentlich in sich richtig ist, aber die Motivation, mit der Eliphat diesen Satz gesagt hat, die war falsch. Und er hatte keine Erkenntnis und keine Offenbarung von dem Wesen Gottes. Und heute geht es darum, dass wir Gott genießen sollen. Wenn wir Gott genießen wollen, müssen wir verstehen, wer er ist, was seine Eigenschaften sind, was seine Wesenszüge sind. Und wir müssen Gott anschauen, nicht aus der Brille unserer Erfahrungen, aus unserer Erziehung, der Konzepte, Philosophien, die wir alle so in uns haben, sondern wir müssen diese Brille ablegen und ungetrübt durch Jesus Christus auf Gott schauen und dann reden. Dann Ratschläge geben. Dann mit Menschen kommunizieren, ihnen helfen und so weiter und so fort. Also du kannst Gutes sprechen und doch kann es irgendwie falsch sein. Wann immer jemand etwas Wahres sagt, darf es nicht vermischt sein mit Falschem. Es darf nicht gesprochen sein mit Halbwahrheiten. Es darf nicht aus einem stolzen und nicht liebenden Herzen kommen. Und es sollte auch nicht mit einem bösen Unterton gesagt sein. Gibt es ganz oft, ja, dass du etwas sagst, aber der Ton stimmt einfach nicht. Genau, der Ton. Ja. Und es sollte auch immer in der Balance sein. Und wisst ihr, die Sache mit der Lüge ist folgende. Lüge ist nicht immer gleich das Gegenteil von Wahrheit, sondern es ist einfach nur ein bisschen wegnehmen von der Wahrheit oder hinzufügen zur Wahrheit, dann wird es zur Lüge. Und wisst ihr was? Der Teufel kann nicht ex nihilo schaffen. Der Teufel kann nicht aus dem Nichts etwas kreieren. Weil dann könnten wir sagen, Lüge ist das Gegenteil von Wahrheit, weil der Teufel der Vater der Lüge ist. Also hat er Lüge geschaffen. Er hat eine Information aus sich heraus gebracht. Nein, was der Teufel tut ist, er nimmt von dem, was schon ist, was Gott gegeben hat, Gott geschaffen hat, das Gute, und er pervertiert das Gute. Er kann nur die Wahrheit nehmen und die Wahrheit verfälschen. Und deswegen, wenn du dir die Welt anschaust, gibt es extrem viele Religionen, extrem viele Gruppierungen, die meinen, sie hätten die Wahrheit. Und hinter diesen ganzen Gruppierungen, Religionen, Bildern und Systeme und, steckt eine Person, die immer dasselbe tut. Sie nimmt Wahrheit, fügt hinzu, nimmt weg, verdreht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir von Gott hören. Direkt von Gott hören. Weil Gott ist der perfekte Sender. Gott ist der, wenn er spricht nicht aus einem falschen Motiv heraus, Er spricht immer aus voller Liebe zu dir. Und somit wird alles, was er sagt, ob es Ermahnung ist, ob es Korrektur ist, ob es Trost ist, ob es Ermutigung ist, egal was Gott sagt, es wird immer richtig ankommen, sofern du sein Herz verstehst. Wenn du sein Herz nicht verstehst, wirst du Korrektur nicht annehmen wollen. Wenn du sein Herz nicht verstehst, wirst du alles, was er sagt, immer in Frage stellen und in Zweifel ziehen. Deswegen vertraue ihm. Da kommen wir zu Pistis, Glaube, Vertrauen. Glaube Gott. Und beschäftige dich. Und das tut der Glaube. Der Glaube bringt dich an den Ort, wo du dich mit seiner Person beschäftigst. Wirf in den Staub dein Gold und zu den Steinen der Bäche das Gold von Ophir. So wird der Allmächtige dein Gold sein und erlesenes Silber für dich. Dann wirst du deine Lust haben an dem Allmächtigen und dein Antlitz zu Gott erheben. Ich möchte heute zwei Fragen behandeln. Einmal, wie schaut das Gott genießen, also Gott zu genießen, wie schaut das überhaupt aus? Das ist die erste Frage, die wir uns stellen. Und die zweite Frage ist, ob dieser Genuss, dieses Genießen unsere höchste Pflicht ist und sein soll. Erste Frage, Gott genießen. Wisst ihr, genießen verbinden wir oft mit vielen anderen Sachen. Und wenn ich so mein eigenes Leben anschaue, ich war gestern, wir hatten Gemeinschaft, ja, wir hatten Freunde da und wir haben das genossen. Ja, die hatten ein Baby am Start, wir haben zwei und wir hatten drei dann insgesamt und entsprechend laut war es dann auch. Aber es war schön, ja, und wir haben uns unterhalten, ne, sitzen alle in einem Boot, haben gemeinsam gelitten und uns gefreut und so weiter und so fort. Ja. Und dann, was natürlich auch immer zu einer guten Gemeinschaft gehört, ist gutes Essen. Amen. Oh, ja, ja. Ja, es ist der Sommer, ja, und jeder schaut auf seine Figur, okay. Nee, aber echt, gutes Essen gehört dazu. Wir waren beim Brezen Kolb, ja, haben gut gegessen. Gute Breze. Und ich wusste gar nicht, was es alles für Brezen gibt. Das ist der Hammer, ja. Wenn du mal da im Osten Nürnbergs zu diesem, die haben sogar ein Drive-In. Auch nicht gewusst, ja. Brezenkolb kann ich nur empfehlen. Ein Essenstipp vom Pastor, ja. Und dann waren wir auch am Abend, das hätte ich nicht tun sollen, aber wisst ihr, da war so eine Lust in mir, da war so ein Genuss dafür, da war so ein Verlangen. Dann hat er eine Idee gehabt, mein Kumpel hat gesagt, Mensch, Pizza. so 17 Uhr, ey. Nein. Und dann, ja und nein und... Ehe wir uns versahen, waren wir bei der Losteria und weil meine direkt ums Eck leider Betriebsurlaub hat. Ja, und dann haben wir auch noch eine Pizza gegessen. Ja. Und es war nicht so, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt die Pizza, sondern ich wollte die Pizza. Da war so ein Wille in mir, so ein, und wir genießen diese Dinge. Ja. Halleluja. Wisst ihr, was ich auch genieße? Fußball. Ich genieße es, wenn Greuther Fürth verliert. Also ihr seht, Genuss kann ganz unterschiedlich sein, ja? Da ist jetzt nicht jeder eins mit mir. Ja? Mittlerweile ist mir eigentlich auch egal, ob der Club gewinnt, aber Hauptsache Greuther Fürth verliert, nein, Spaß. Es ist nur Spaß, Leute, wir sind eine besondere Gemeinde, wir vereinen das. Verlust, nein, Spaß, Niederlage und Sieg. Was wir genießen, sind gute Freunde. Wir genießen Freundschaften, Menschen. Du genießt wahrscheinlich deinen Ehepartner, Partnerin. Was wir auch genießen, ich möchte es mal ansprechen, laut sagen, drei Buchstaben. S-E-X. Oh. Sex. Das genießen wir auch. Ja? Und das sind alles Dinge, die du auch genießen sollst und darfst, sofern sie im richtigen Rahmen genossen werden, ja? Zur richtigen Uhrzeit, mit Pizza und so. Du darfst, und auch die Menge, ja, muss man auch sehen, ne, wie viel. Ne. Wenn du zu viel von der Sache isst oder hast oder so, ja, dann irgendwann verlierst du die Freude daran. Deswegen ist es gut, in die Balance zu kommen, dann wird der Genuss wieder intensiver. Also, aber warum fällt es uns so schwer, das Wort genießen mit Gott zu verbinden? Wir können alles Mögliche genießen, wir sind richtig gut darin. Aber wenn es um Gott geht irgendwie, das ist so, wir checken es nicht. Wir wissen nicht, wie wir Gott genießen können. Fällt uns echt schwer. Martha, Maria, Martha, der fiel es schwer, Jesus zu genießen. Ihr fiel es viel leichter, für Jesus was zu tun und ihn zu bedienen, Dinge für ihn zu machen, aber es fiel ihr wirklich schwer, ihn zu genießen. So schwer, dass sie dann sogar sauer war auf ihre Schwester, weil sie irgendwie das geschafft hat. Also, und das wollen wir heute tun. Wir wollen diese zwei Wörter, Gott und genießen und Genuss, wir wollen das zusammenbringen. Also, wie schaut diese Erfahrung aus? Matthäus 6, 21, ich habe es vorhin schon gelesen, zur Kollekte. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Wo ist dein Schatz? Die Frage ist so simpel und du hast sie schon tausendmal gehört. Aber beantworte sie auch, ehrlich. Wo ist dein Schatz? Wenn ich mir die Frage stelle, muss ich auch ehrlich sein. Wo ist mein Schatz? Weil wo mein Schatz ist, wird auch mein Herz sein. Wird auch mein Herz sein. Wo ist mein größter, wertvollster Schatz? Vielleicht hast du ganz viele Kostbarkeiten. Aber wo ist das, was du am meisten liebst und willst und was dein Herz am meisten zerbrechen würde, wenn du es verlieren würdest? Und jetzt, wenn Gott dein Schatz ist, wenn er das ist, dann ist er auch deine Lust, dein Vergnügen, deine Freude, dann wirst du ihn genießen. Wenn er dein Schatz ist, wirst du dich an ihm erfreuen. Wenn er das nicht ist, dann frage ich dich jetzt, wo ist dein Herz? An welchen Sachen erfreuen wir uns? Wenn ich morgens aufstehe, was ist das Erste, was ich tun möchte? Wohin zieht es mich? Weil glaub mir, es ist nicht schwer für mich, eine Pizza zu essen. Es ist auch nicht schwer für mich, Sex zu haben. Es ist nicht schwer, diese Dinge zu tun, weil wir sie wollen. Da ist so ein Zug in uns. Da ist so eine Lust. Es ist nicht schwer, sich mit guten Freunden zu treffen. Wo auch immer dein Schatz ist, da ist auch deine Lust und dein Genuss. Und deswegen heißt es, habe deine Lust am Herrn. Dann wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Aber dieses, dann wird er dir geben, was dein Herz begehrt, soll nicht unsere Motivation sein, damit wir Lust an ihm haben. Sondern es ist eine Konsequenz der Lust. Also die Lust am Herrn darf nicht ihre Wurzel in dem sein, was ich von ihm bekommen kann. Ganz wichtig. Darf nicht verwurzelt sein in dem, was ich kriege, weil wenn ich was kriege, dann ist nicht mehr Gott mein Schatz, sondern das, was ich von ihm kriege. Jetzt nochmal zu Hiob. Das ist das Thema in dem Buch Hiob. Es geht darum, was liebst du mehr? Gott oder seine Gabe? Gott oder das, was er gibt? Hiob 1, 9 bis 11. Ihr wisst, Hiob, er hat alles Mögliche verloren. Seine Kinder, Frau, Gesundheit, sein ganzes Besitztum, alles. Er hat alles verloren. Und Folgendes ist da passiert, Hiob 1, 9 bis 11. Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte, ist Hiob etwa umsonst so gottesfürchtig? Hast du selbst nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, rings umhegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet und sein Besitz hat sich im Land ausgebreitet. Strecke jedoch nur einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat, ob er dir nicht ins Angesicht flucht. Also, was der Teufel hier versucht hat, ist zu testen und zu checken, warum folgt Hiob Gott nach? Wegen dem, was Hiob von Gott bekommen hat, und deswegen sagt der Satan hier, taste alles an, was er von dir bekommen hat. Er folgt dir doch nur, er ehrt dich nur, er ist nur deshalb gottesfürchtig, wegen der Dinge, der Segnungen, die du ihm gegeben hast. Aber nimm das alles weg, du wirst sehen, er wird dir ins Angesicht fluchen. Und er wird seinen Rücken von dir, wegkehren von dir. Hiob fürchte dich nur, weil du ihn mit Dingen gesegnet hast. Alles Materielle, Kinder und so weiter und so fort. So, und jetzt sehen wir, dass diese Dinge sind an ihm genommen worden. Kinder sind gestorben. Sein Besitz zum Niedergebrannt und gestohlen worden. Ganzes Vieh und so weiter, alles weg. Hiob 1, 20, 21. Da stand Hiob auf und zerriss sein Obergewand und schor sein Haupt und er fiel auf die Erde und betete an. Und er sagte, nackt bin ich aus meiner Mutterleib gekommen und nackt kehre ich dahin zurück. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Wisst ihr, was ich fatal finde? Wenn wir diese Passage nehmen, die aus der Schrift kommt, die wir singen und dann kommen Gruppierungen und nehmen diesen Gesang und verändern es. Das ist falsch. Weil sie sagen, der Herr nimmt nicht, er gibt nur. Aber hier steht schwarz auf weiß, das Lob, was Hiob gegeben hat, nachdem alles genommen, wisst ihr, was es drückt sein Herz aus. Es drückt aus, wo sein Herz ist und wo sein Schatz ist. Nach allem, was ihm genommen wurde, kniet er sich nieder. Und es ist nicht so, dass er fröhlich sich niedergekniet hat. Er hat gesagt, ja, ist ja alles wurscht, ey, kein Ding. Weg, weg, Herr. Ich bin der Mann, du siehst mein Herz, ich liebe nur dich. Und jetzt geht's weiter. Nein, der war richtig, richtig am Boden zerstört. Er hat sein Haupt geschoren, der war verletzt im Herzen, aber dennoch, trotz all des Schmerzes, der rechtmäßig ist. Wir dürfen traurig sein, wenn solche Dinge geschehen. Wir müssen sogar traurig sein. Weil wenn wir es nicht sind, dann stimmt irgendwas mit unserem Herzen nicht. Also da muss irgendwie ein Schmerz in uns spürbar sein. Aber wo gehe ich hin damit? Und am Ende ist es doch meine Liebe zu Gott, die noch größer ist als der Schmerz, den ich spüre. Vielleicht in dem Moment nicht so real in meinem Herzen, weil das so präsent ist, so aktuell ist. Aber dann, wenn ich Schritte des Gehorsams gehe, den Schritt gehe, mich hinknie, hochschau, mein Herz ihm ausschütte, dann wird es präsent, was eigentlich da ist, was der Heilige Geist in mich hineingegeben hat. Diese Liebe zu Gott wird real in dem Moment, wo ich an ihn anbete. Trotz des Schmerzes wird der Schmerz gehen, die Liebe kommt und Gott tröstet mich. Das Problem ist, dass wir oft wegrennen von diesem Ort, dass wir gar nicht hinkommen zu diesem Ort, weil wir das Herz Gottes nie verstanden haben. Weil wir unter Christsein was anderes verstehen, als das, was es wirklich ist, nämlich einer Person zu begegnen. Und die Person ist Jesus Christus. Kein anderer kann uns helfen. Und ich sage dir eins, du kannst den Schmerz wegdienen. Du kannst den Schmerz weglesen. Du kannst noch so viel Leistung erbringen, aber das wird den Schmerz nicht nehmen. Sondern nur Gott und sein Herz und das, wer er ist, das kann dir helfen in dem Moment. Nichts anderes auf dieser Welt. Und deswegen hat Martha nicht das bessere Teil erwählt, sondern Maria, weil sie zu den Füßen Jesus saß und sich mit Jesus auseinandergesetzt hat. Und wisst ihr, wir setzen uns mit so vielen Dingen auseinander, die einfach dazugehören, die drumherum sind. Ja, in den Gottesdienst gehen, Bibel lesen, Gebet und. Das ist ja all, ja, wenn man das so aufzählt, dann boah. Ja, aber diese Dinge sollen einen Zweck erfüllen. Es ist kein Selbstzweck. Am Ende muss es immer zu einer Person hinführen. Ist hier Psalm 63, da heißt es, Gott, mein Gott bist du, nach dir suche ich. Es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. Ja, und dann verändern wir auch dieses Lied und wir sagen, nein, ich habe kein dürres Land, ich habe ein reiches Land. Nein, die Message ist doch wichtig. Ein dürres Land lechzt nach Wasser. Es drückt aus, wie sehr wir Gott wollen. Wenn ich Durst habe, will ich Wasser. Aber wenn ich schon Wasser habe, habe ich keinen Durst. Also ich muss verstehen, in welchem Kontext das alles geschrieben ist. Und wir dürfen nicht einfach willkürlich aufgrund unserer theologischen Meinung Texte verändern, die so im Wort Gottes stehen. Und dann fangen wir an, andere Dinge zu singen, andere Dinge zu glauben. Und was passiert ist, unser Herz erkaltet in dem Moment, anstatt dass es sich wieder neu erfreut und Gott genießt. Unabhängig von den Umständen, in denen wir sind. In Habakuk 3, 17 und 18 steht Folgendes. Denn der Feigenbaum blüht nicht und an den Reben ist kein Ertrag. Der Ölbaum versagt seine Leistung und die Terrassengärten bringen keine Nahrung hervor. Die Schafe sind aus der Hürde verschwunden und kein Rind ist in den Ställen. Ställen mit Ä. Das ist ziemlich negativ, oder? Also nicht sehr nett, nicht sehr gut. Aber dann heißt es, ich will in dem Herrn jubeln, will jauchzen über den Gott meines Heils. So, ihr seht, wenn dir alles genommen wird und das Resultat ist, dann hast du alles, was wichtig ist. Nämlich, er, Gott, ist dein Schatz. Der, von dem alles Gute kommt. Und ich meine, auch Abraham ist durch den Test gegangen, als Isaak auf dem Spiel stand. Und dann hat er seinen Sohn, der von Gott kam. Das ist für mich immer so verrückt. Gott hat ihm den Sohn verheißen und er hat jahrelang auf diesen Sohn gewartet. Irgendwie kann ich das nachempfinden ein bisschen. Ich habe nicht so lange gewartet wie er, aber ich habe auch lange gewartet. Ja. Und mir jetzt vorzustellen, dass ich hier irgendwie meine Kinder auf einen Altar legen soll und Messer, wow, das geht nicht. Und wenn aber Gott sowas verlangt, dann ist er kein böser Gott, sondern was er möchte, ist, er will unser Herz sehen. Er möchte nicht nur unser Herz sehen, weil er sieht es ja sowieso, aber er möchte, dass wir unser Herz sehen. Er möchte, dass wir verstehen, wie schaut es denn um meinem Herzen aus? Was ist denn wirklich mir das Wichtigste im Leben? Und Abraham, ich glaube, er hatte tagelang Zeit, auf den Berg hochzugehen und glaub mir, jeder Schritt, den er dort hochgegangen ist, das waren keine leichten Schritte mit seinem Sohn Isaak. Und am Ende ist das, oder zeigt das uns auf, was für eine Liebe der Vater im Himmel hat. Weil Abraham und Isaak und setzt ein Vater und Jesus, den Sohn. Das, was Abraham getan hätte, weil Gott ihm so wichtig ist, musste er nicht tun, weil der Vater es für uns getan hat, indem er Jesus geschickt hat. Und Jesus, der dann am Kreuz hing und gesagt hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Zeugt davon, wie sehr Gott uns liebt. Also Gott genießen schaut dann so aus. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal denke ich mir so, in der Nacht, wenn ich einschlafe, kommen die wildesten Gedanken. Und dann fängt man an, über Gott nachzudenken und über die Ewigkeit nachzudenken und über das, was vorher war und so. Und was immer meinen Rahmen komplett sprengt, ist, dass einfach Gott ist. Das ist so verrückt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn du versuchst, es irgendwie zu ergreifen und zu begreifen. Gott ist. Gott war schon immer. Gott hat keinen Anfang und kein Ende. Gott ist eine Realität, die schon immer existiert hat. Und alles, was wir sehen und was existiert, kommt aus ihm. So, so groß. Wirklich. Und dann versuchst du und du kannst nicht einschlafen, weil du willst das Rätsel lösen und du kriegst es nicht gelöst. Aber was eigentlich du schlussfolgern kannst, ist, aus nichts kommt nichts, richtig? Oder hast du jemals nichts gesehen und aus dem Nichts kam was? Aus nichts kommt nichts. Und deswegen ist auch die ganze Theorie vom Urknall und es ist so, so crazy. Aus nichts kann nichts kommen. Für mich ist es sehr logisch. Ja? Und etwas kommt, wenn etwas schon da ist. Und wisst ihr, wenn etwas kommt aus etwas, dann dieses, was aus dem kommt, aus dem Ursprünglichen, wird immer zurückzeigen auf dem, auf das. Also sprich, wenn ich jetzt etwas erfinde, schaffe oder was auch immer, dann zeigt es mein Herz oder es ist ein Ausdruck dessen, was, worüber ich mir Gedanken gemacht habe und so weiter. Also es in gewisser Weise würde es mich verherrlichen. Man könnte sogar sagen, es wäre die Herrlichkeit von mir, weil wir oft nicht verstehen, Gottes Herrlichkeit, was bedeutet das? Aber Gottes Herrlichkeit ist gleich Gottes Schönheit und das, was er geschaffen hat. Daran können wir erkennen, wie herrlich er ist. Und er sah, dass es gut war. Versteht ihr, was ich meine? Also, und jetzt denkt euch das mal, ich möchte es mal hier kurz, ich habe es mir aufgeschrieben. Vor dieser Realität gab es keine Zeit, keine Umstände, keine Bedingungen, keine Einflüsse, die diese Realität zu dieser oder jener Sache machen konnten. Also Gott ist und es gab keinen Einfluss, nichts. Er war einfach. Es ist diese ursprüngliche Realität. Und jetzt kommt die Bibel und sagt, diese Realität ist eine Person. Und dann ist es doch überhaupt nicht unmöglich und undenkbar, mit dieser Person in Kontakt zu treten. Diese Person, die ist und immer war. Bevor Abraham war, sagt Jesus, bin ich. Er ist diese Person. Und alles, was er tat, war gut. Inklusive du. Denn du bist auch eine Schöpfung Gottes und alles, was er in dich hineingelegt hat, all das Potenzial, all die Begabung, all die Schönheit und, das alles soll ihn wiederum reflektieren. Gott, weil er es ist, der es in dich hineingelegt hat. Also wenn du mit deinen Gaben wucherst und mit deinem Leben segnest, wird es automatisch ihn verherrlichen. Für die, die es sehen wollen. Und dann werden natürlich immer wieder Menschen kommen und sehen Gott nicht hinter dir und verherrlichen dich. Und dann musst du das abschmettern und sagen, nein, es gibt jemanden, von dem ich das alles habe. Und das ist Gott Ehre geben. So. Erfreue dich am Herrn, hab deine Lust am Herrn. 1. Petrus 3,18, denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe, zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Also das Ziel war immer, von Anfang an, dass Jesus uns verknüpft und verbindet mit der Person Gott. Und das ist mir so wichtig, wenn wir vom Genießen sprechen, müssen wir verstehen, dass wir nicht Gottesdienste genießen, nicht die Musik genießen, nicht die Lichter genießen, nicht den guten Wein beim Abendmahl genießen, den Geschmack davon oder das gute Brot, ja, Fladenbrot, oh, heute war es ein wenig trocken, ja, ne, so, sondern dass wir Gott genießen. Es geht um die Person, die hier gefeiert wird. Und nicht all die Nebensächlichkeiten, die aber nicht schlecht sind. Also die ultimative Freude ist die Freude an eine Person, an einer Person, und das ist Gott. Und nicht, also und somit ist es nicht der Genuss einer Idee, einer Sache, einer Tat, einer Philosophie, eines, was auch immer, schönen Gottesdienstes, sondern es ist immer die Person, die wir genießen. 1. Johannes 4,9. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Senden ist eine Aktion, ist eine Tat, richtig? Also es ist wichtig, dass Gott etwas tut, damit wir erkennen, wer er ist. Weil wenn er nichts tut, wenn er nicht geschaffen hätte, dann würden wir nichts erkennen. Somit heißt es auch in Römer 1, an dem Gemachten erkennst du, wer Gott ist. An dem, was er geschaffen hat, erkennst du es. Also es ist total wichtig, dass Gott Dinge tut. Und dass wir auf diese Taten schauen, auf diese Segnungen schauen. Also wir kennen die Person wegen ihrer Taten. Aber warum sind uns diese ganzen Dinge überhaupt gegeben? Und ich möchte mal ein paar aufzählen. Honig. Wer isst alles gerne Honig? Ja? Jawohl. Die Süßen. Ja? Wer isst alles gerne Steak? Ja. Jawohl, das sind die Deftigen. Ja. Honig ist uns gegeben worden. Und jetzt möchte ich über zwei Erfahrungen sprechen. Die erste Erfahrung ist, du genießt den Honig, weil er süß ist, weil er lecker ist. Und weißt du, ganz viele Menschen genießen Honig. Ja, ob sie Gott haben oder nicht, die genießen einfach den Honig. Wissen nicht, wer es gegeben hat, aber sie genießen ihn. Ja? So, wir wissen, wer es gegeben hat, aber wir genießen leider auch nur oft den Honig. Aber jetzt kommt diese zweite wichtige Erfahrung. Du genießt den Honig, mach das, erste Erfahrung, top. Aber es gibt noch eine bessere Erfahrung. Wenn du jetzt den Honig auf Gott beziehst, Was spiegelt der Honig wider? Es ist die Süße der Beziehung und Freundschaft mit Gott. Und das ist jetzt die zweite Erfahrung, die wesentliche und wichtige Erfahrung. Jetzt ist es natürlich so, wenn du natürlich jeden Tag Honig isst, wird Gott nicht sauer sein, wenn du mal nicht sagst, hey Mensch, aber Gott, so süß wie er ist, so süß bist du. Keine Angst, ja. Also muss ich jedes Mal so das connecten. Aber verstehe, es ist dir gegeben worden, damit du in zweiter oder in viel wichtigerer Ebene, Dimension, ihn genießt. Genieße ihn, genieße den Honig und genieße ihn, weil er ist wie Honig. Brot, deutsches Brot natürlich. Ja, ich rede nicht von amerikanischem Weißbrot, was... Also jetzt kennt ihr, was ich auch nicht mag, ja. Aber so deutsches Brot ist was Gutes, ja. Und jeder ist da eins mit uns in der ganzen Welt. Ja, Schwarzbrot, jawohl. Wisst ihr, über eine deftige Predigt sagt man auch, es war Schwarzbrot heute. Ja, da hat man zu kauen dran, ja. Das muss man verarbeiten, verdauen. Ja, kein Fastfood, Schwarzbrot. Ja, und auch das soll wiederum Gott verherrlichen. Und dann siehst du, dass Gott nicht einfach so luftikusmäßig unterwegs ist, so lalala, kommen wir heute nicht, kommen wir so alles schön, alles schnell, sondern stabil, er baut stabil. Stabile Beziehung mit dir. Er macht dich fest. Er gibt dir Nahrhaftes. Durch ihn wirst du standhaft. Du brauchst Schwarzbrot. Von Gott kommend. Manna. Oder? Hey, und da muss ich sagen, meine Mutter ist heute nicht da, deswegen kann ich sie ehren. Nein, Spaß. Ja, ihr kennt sie ja. Also die sie kennen, wissen, ne? Sehr stabile, fruchtlose Frau. Aber ich weiß noch, als Kind, wenn meine Mutter kam und ich war klein, ich kann mich da heute noch dran erinnern, und sie mir eine Umarmung gegeben hat, dann war es das Größte für mich. Es war einfach das Größte für mich. Dieses, ja, ich weiß, ich bin geborgen und ich habe jemanden, das sind Leute, ja, die für mich da sind. Mama, Papa, das war ganz klar, die sind für mich da, da gab es keinen Zweifel. Das war eine absolute Grundgeborgenheit. Und es wurde intensiviert in dem Moment der Umarmung, in dem Moment der Liebe. Ich glaube, wir wissen gar nicht, was das beim Kind auslösen kann, diese Umarmung, diese liebevolle Umarmung einer Mutter. Aber auch das soll auf Gott zeigen. Seine Empfindung uns gegenüber ist der Empfindung einer Mutter sehr, sehr ähnlich. Nicht nur ähnlich, sondern noch viel intensiver und besser. Das ist die zweite Erfahrung. Das, was wir erlebt haben, lass es uns auf Gott beziehen und du wirst sehen, wie du ihn genießen wirst. Auch Sex.
Ja, wie Sex?
Ich kann mir noch erinnern, Bibelschule, ja, da war so ein Lehrer und der hat dann gesagt, immer wenn er Sex hat, dann betet er davor. Und dann habe ich mir gedacht, okay, kann man so machen, ne? Gut. Und dann hat er gesagt, ja, und für uns ist es wirklich ein Akt der Anbetung zu Gott. Ich so, alright. Also davor gebetet, danach gebetet, währenddessen gebetet, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, er hat es so erklärt und ich konnte damit überhaupt nichts anfangen, muss ich sagen. Und dann habe ich mir aber nochmal Gedanken gemacht und es stimmt. Schau mal her, beim sexuellen Akt, da gibst du dich eigentlich komplett hin. Also du wirst eins mit der Person auf drei Ebenen, Körper, Seele und Geist. Also alles, was du bist, du verschmilzt komplett. Leider ist dieses Verständnis in der Welt verloren gegangen. Und Sex ist zu einem rein körperlichen Akt verkommen. Und entsprechend kaputt sind die Menschen, weil sie nicht verstanden haben, dass sie auf vielen Ebenen eins wurden, auch wenn sie dachten, sie werden nur auf körperlicher Ebene eins. Und wie schlimm muss es sein, wenn du dann wechselnde Partner hast und mit allen möglichen Leuten Sex hast, weil irgendwo verlierst du deine Identität und dein Herz. Und es wird kaputt gemacht. Also sehe ich in dem Rahmen, in den es Gott gegeben hat, zeigt es mir, wie intensiv Gott uns liebt. Und zwar liebt er uns nicht nur einfach so, ja, ich liebe dich, deswegen habe ich was getan, Ende, sondern ich liebe dich und meine Tat ist aus einer tiefen Leidenschaft für dich entstanden. Ich bin ans Kreuz gegangen, der vor ihm liegenden Freude willen ist Jesus ans Kreuz gegangen, so heißt es in Hebräer 12. Da war eine Freude vor ihm und aufgrund dieser Freude konnte er das Kreuz ertragen. konnte er das Leid auf sich nehmen und er hat gelitten, weil er so eine Freude vor Augen hatte. Nämlich wir erlöst und errettet. Also ist da eine tiefe Leidenschaft in Gott für dich. Und deswegen heißt es, wenn wir Gott lieben sollen, sollen wir ihn mit allem, was wir sind, lieben. Aus ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit unserem ganzen Verstand. Also alles, du gibst all in. So, und jetzt ist vielleicht bei einigen auch das Licht aufgegangen, was Sex eigentlich sein soll. Aber bezieh es auch auf Gott. Das ist die zweite Erfahrung. Und so könnte ich jetzt weitermachen, aber wir enden hier. Das sind Dinge, die uns gegeben wurden. Und wisst ihr, was vor allem auch Gottes Genuss am besten widerspiegelt? Das sind Menschen. Und jetzt möchte ich mit dir ein kleines Denkspiel machen. Denk mal an die netteste Person, die du kennst. An die liebevollste Person, die du kennst. An die Person, die sehr weise ist, also die weiseste Person, die du kennst. Nicht weiß, sondern weiß. die geduldigste Person, denk mal an die, und die intelligenteste, klügste, stärkste, glücklichste, friedlichste, optimistischste, mutigste, demütigste, lustigste, selbst lustig, ja, und großzügigste Person. Denk mal an diese Personen und jetzt fass die alle zusammen und steck sie in Jesus Christus hinein. Und dann nimm all diese Eigenschaften und Wesenszüge, die gut sind von diesen Personen und erhöhe sie zum Maximum und zum Perfekten. Das ist Gott. Und jetzt, wenn du diese ganzen Menschen, die nur ein wenig von dem haben, was Gott ist und das sehr gut ausführen, Gott führt es perfekt aus, wenn du die schon genießen kannst, wie sehr kannst du dann Gott genießen? Der all das für dich sein kann und ist und will. Also ich hoffe, ich habe die erste Frage beantwortet, was es bedeutet, Gott zu genießen. Und jetzt natürlich kann ich euch davon erzählen, aber in den Genuss kommst du erst, wenn du dich damit auseinandersetzt, wenn du anfängst, ihn zu genießen. Jetzt haben wir es 11.42 Uhr, ich werde jetzt die zweite Frage noch beantworten. Ist dieses sich erfreuen oder das Genießen, ist das uns das Wichtigste? Es ist die höchste Pflicht, die wir haben, das Allerwichtigste für unser Leben. Das kann ich ganz schnell beantworten. Ja. Habt noch einen schönen Sonntag. Also natürlich ist es das. Ja. So, warum ist es so? Lasst uns mal was lesen. Ich habe es mir hier aufs Handy geschrieben. Lobpreis schnell zusammengeschrieben. So. Okay, ich möchte nochmal mit euch diese Stelle anschauen und zwar Matthäus 22, 37. Er sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Ja? Und dann das Zweite, du sollst deinen Nächsten lieben, also das Nächste, der nächste Vers, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist dem Gebot vergleichbar. So, hier steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Lieben. Was ist, und jetzt ist es meine Frage, was ist die Essenz von Lieben? Und oft würden wir sagen, Liebe ist eine Entscheidung. Also du tust etwas und aufgrund, ne, und das ist die Essenz von Lieben. Ne? Wenn du dir 1. Korinther 13 anschaust, dann siehst du ganz viele Verben, du siehst ganz viele Tunwörter, die Liebe tut Folgendes, die Liebe tut dieses und die Liebe tut jenes. Aber was ist die Essenz von Liebe? Die Essenz von Liebe ist nicht tun, sondern die Essenz von Liebe ist Genuss. Zu genießen, das ist Liebe. Wenn ich etwas liebe, dann will ich das genießen, dann erfreue ich mich daran, dann habe ich Lust daran. Stellt euch mal vor, ich würde die Blanka lieben, und hätte keinen Genuss daran. Was für ein schlechter Ehemann wäre ich? Wenn es einfach nur so ein Akt ist, so ja, ich habe mich entschieden. Ich spüre nichts. So, da ist nichts in mir, was ich fühle. Aber die Tatsache, dass ich dich geheiratet habe, zeigt doch, dass ich dich liebe, oder? So. Es ist nicht Liebe. Ja, wenn Jesus ans Kreuz gegangen wäre, ohne irgendwas empfunden zu haben für uns. Das wäre keine Liebe. Also der Genuss an der jeweiligen Person, das ist die Essenz von Liebe. Und wir dürfen es nicht vergessen, weil wir uns oft auf diesen anderen Part fokussieren, die Tat, das Werk. Ne? Sondern jetzt kommen manche und würden sagen, aber es gibt doch die Stelle, wo es heißt, wer mich liebt, hält meine Gebote. Also Gehorsam müsste doch dann die Essenz sein. Nein. Wer mich liebt, das ist eine Sache, der hält meine Gebote, ist eine andere Sache. Das eine ist die Wurzel und das andere ist die Frucht, die daraus resultiert. Ich halte seine Gebote, weil ich ihn liebe, weil ich in einer Liebesbeziehung zu ihm bin, weil ich ihn genieße, weil ich eine Leidenschaft für ihn empfinde. Deswegen halte ich seine Gebote. Also das ist ein Resultat dessen. Jetzt gibt es aber Leute, die sagen, okay, wenn ich seine Gebote halte, dann liebe ich ihn automatisch. Also sie halten lediglich die Gebote. Wisst ihr, wer das auch getan hat? Die Pharisäer. Die haben einfach Gebote gehalten. Aber in ihrem Herzen waren sie kalt gegenüber Gott. Weil ihr Motiv war nicht, weil sie Gott lieben und ihn genießen und eine Leidenschaft für ihn haben, sondern weil sie vom Menschen gut ausschauen wollten. Und heute stelle ich uns allen die Frage, wie schaut es bei mir aus? Warum halte ich Gebote? Aus einer Leidenschaft und Liebe zu Gott heraus? Oder weil ich irgendwas aufrechterhalten möchte, irgendeine Fassade, irgendeinen Schein? Ist diese Liebe echt? Und dann möchte ich nochmal zurückkehren zu dem Vers, den ich ganz am Anfang erwähnt habe. Gott schaut aufs Herz. Er sieht dein Herz. Und er weiß, ob du ihn genießt oder nicht. So, das ist das eine. Das andere ist, das ist das eine Argument. Das zweite ist, dass wir Menschen lieben sollen. Und dieses Menschenlieben resultiert aus einer Freude, die du in Gott hast. Also wenn du dich wirklich an Gott erfreust, wenn du wirklich deine Freude an Gott hast, dann kannst du auch Menschen lieben. Wenn du ihn genießt, wirst du Menschen lieben. Wirst du für Menschen etwas tun. Dann wirst du auf einmal Früchte tragen. Aber erstmal musst du ihn lieben, dann kannst du auch Menschen lieben in Form von Taten. Paulus hat zu den Mazedoniern gesprochen und die Mazedonier, die hatten wenig, ja, die waren arm, die waren in Hungersnot, die hatten Schwierigkeiten, Probleme ohne Ende, Verfolgung und so weiter. Und dann heißt es über sie, dass sie dennoch geliebt haben. Warum konnten sie das tun, wenn all ihre Umstände negativ waren? Weil sie ihre Freude an Gott hatten. Wenn du deine Freude am Herrn hast, dann ist es völlig egal, wie es dir geht. Du wirst andere Menschen lieben können und ihnen dienen können. Aber wisst ihr, was unser Problem ist? Wenn es uns schlecht geht, dann sehen wir andere. Und wisst ihr, was wir oft tun? Insgeheim, natürlich würden wir es niemals laut sagen, ja. Wir fangen an, denen irgendwie was Schlechtes zu wünschen. So, ja, mir geht es schlecht, ja, dann soll es ihm noch schlechter gehen, so nach dem Motto, ne? Und es sind so... Man will es nicht aussprechen, was so, wir wissen alle, dass es total falsch ist, aber das kommt so hoch in uns, ne? Und deswegen ist so wichtig, hey Leute, wir müssen unsere Freude in ihm haben, weil wenn wir ihn genießen, dann haben wir alles, was wir brauchen, völlig egal, wie unser Umstand dann ausschaut, wir können Menschen segnen, weil du hast was, nämlich Gott. Du hast immer was, du hast Gott. Und dann kannst du sie segnen. Also dieses Liebe deinen Nächsten resultiert daraus, dass du deine Freude und deinen Genuss in Gott hast. Und das allerletzte Argument ist, wenn ich jetzt zu Blanca gehen würde und sie überrasche und ihr Rosen bringe und so weiter und dann sagt sie, hey, wieso hast du das gemacht für mich? Ja, weil ich gerne mit dir zusammen sein möchte und mit dir Zeit verbringen möchte. Ich will das. Glaubt ihr, ihre Antwort wäre, es geht immer nur um dich, Manuel. Ja, nur weil du das jetzt willst, weil du das jetzt brauchst, ja. Das würde sie niemals sagen. Weil was ich will, ist sie. In dem Moment. Also es ehrt sie. Mein Herz, was für sie schlägt, ehrt sie. Und somit würde sie niemals sagen, ah, es geht nur um dich, nur um das, was du willst. Weil sie ja, das ist, was ich will. Also würde sie niemals so reagieren. Also wenn du deine Freude in Gott hast, wenn du deine Leidenschaft in ihm hast, wenn du alles so, boah, ja, wenn du dich voll reinstürzt, so Gott ist mein Ein und Alles, dann würde automatisch zu jeder Zeit durch dein Leben verherrlicht sein. Immer verherrlicht sein, weil er am Ende das ist, was du wirklich willst. Und wenn er das weiß, dann wird er immer durch dich groß gemacht werden. Also ist die Freude an ihm, der Genuss an ihm, unsere höchste Pflicht. Nicht die Dinge, die wir tun für ihn, sondern dass wir unser Herz bei ihm haben. Das ist unsere höchste Pflicht. Darum sollten wir uns am meisten kümmern. Und alles andere wird daraus dann resultieren. Also genieße Gott. Genieße ihn in der Weise, wie ich es beschrieben habe. Und du bist sehr kreativ und ich bin mir sicher, dass du da noch viel mehr hast. Und dann erkenne es als deine höchste Pflicht und lass uns unser Herz neu ausrichten von Gott. In Jesu Namen. Amen. Lasst uns aufstehen. Wir wollen jetzt noch Worship machen und nimm einfach diese Zeit und breite dein Herz vor Gott aus und sag, Gott, du weißt, wie es um mich steht und ich möchte in den Spiegel schauen jetzt im Lobpreis und ich möchte sehen, was ist und nicht sehen, was ich gerne sehen möchte. Und führe mich von Punkt A nach B. Ich möchte nicht bei C beginnen, weil ich meine, ich bin schon viel weiter, als ich eigentlich bin. Sei jetzt einfach ehrlich und ich bin mir sicher, Gott, der Herr, der Heilige Geist wird dich jetzt auf eine Reise mitnehmen, eine Reise zu seinem Herzen hin. Und Herr, ich danke dir, dass Hiob den Test bestanden hat. Zwar keine 1+, aber bestimmt mit einer 2 oder so. Herr, wir danken dir, dass er bestanden hat. Ich danke dir, dass er bei dir geblieben ist. Ich danke dir, dass er am Ende gesagt hat, am Anfang kann ich dich vom Hören und sagen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Und Herr, mein Gebet ist, dass jeder, der jetzt im Moment in schwierigen Umständen sich befindet, der leidet, der in irgendeiner Form Verlust erlitten hat oder so, Herr, dass dieser Schmerz und dies alles uns nicht überpowert, sondern Herr, dass es uns am Ende immer wieder zu dir führt. Und Gott, ich danke dir, egal was die Welt uns gibt oder nicht gibt, wir können dich genießen zu jeder Zeit. Wir können dich im Gefängnis genießen, wir können dich in der Freiheit genießen, wir können dich am Arbeitsplatz genießen, wir können dich sogar im Auto genießen. Gott, wir können dich jederzeit genießen. Und Herr, ich möchte beten, dass all diese Dinge, die du uns gegeben hast, dass sie nur eine erste Erfahrung sind, aber unsere zweite Erfahrung sollst immer du sein, Gott, in Jesu Namen. Und so segne jetzt jeden Einzelnen hier. Und Herr, ich bete, dass wir alle nach diesem Gottesdienst noch feuriger und noch brennender für dich sind und dass wir wirklich eine größere Offenbarung davon haben, wer du wirklich bist. In Jesu Namen. Amen.